ich freue mich wieder einmal bei euch zu sein. Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Langsam werdet ihr, glaube ich, wissen, dass ich ein Fan von Drei-Punkte-Predigten bin. Die letzten Male, wo ich da war, habe ich, glaube ich, immer drei Punkte mitgebracht. Das wird heute ein bisschen anders sein. Heute gibt es nur zwei Punkte. Aber auch ein paar Unterpunkte dazu. Und ich möchte mit euch durch einen Text gehen, Vers für Vers, und ein paar Aspekte rausgreifen. Zweifel. Thomas kommt ja in christlichen Kreisen nicht so gut davon. Ich weiß nicht, welches Bild ihr von Thomas habt, wenn ihr überhaupt ein Bild von ihm habt. Für mich ist Thomas immer der Zweifler. Thomas, der Zweifler. Und wahrscheinlich kommt das auch daher, dass wir haben ja vorhin schon gehört, dass viele Menschen in der Bibel gezweifelt haben. Zum Beispiel Petrus, die Verleugnung, das war ja unglaublich, wie der versagt hat. Und unterm Strich haben wir gefühlt, oder ich habe gefühlt, ein besseres Bild von Petrus als von Thomas. Und vielleicht liegt das auch daran, dass vom Thomas halt nicht so viel berichtet wird. Und dass quasi dann unterm Strich eher negativ davon kommt. Zweifel ist die Ungewissheit, ob etwas wahr oder richtig ist. Und wir haben ja schon gehört, man kann an vielem zweifeln und besonders der Glaube birgt viele Möglichkeiten zu zweifeln. Ist Gott gut und gerecht? Weil wie kommt es dann, dass er im Alten Testament so brutal Völker vernichtet hat? Oder dass wir so viel Leid erleben? Ist die Bibel Gottes heiliges, niedergeschriebenes Wort? Weil, was machen wir dann mit Stellen, die sich anscheinend widersprechen? Jetzt, am Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. Ist Jesus tatsächlich in den Himmel aufgefahren? So auf Wolken? Also ich habe persönlich jetzt noch niemanden auf Wolken in den Himmel auffahren sehen. Oder theologischer, ist Jesus tatsächlich Gott? Weil wenn Jesus Gott ist und Gott Vater Gott ist und der Heilige Geist Gott ist und wir aber nur an einen Gott glauben, wie soll das denn gehen? Dann haben wir doch drei Götter und nicht einen. Ich weiß nicht, wo du zweifelst, ob du gerade zweifelst. Aber lasst uns gemeinsam einen Text lesen, und zwar den von Thomas. Ich habe schon gesagt, in Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Johannes 20, 24 bis 29. Thomas, das ist Aramäisch, der aramäische Name, auch Didymus genannt, das ist der griechische Name und heißt übersetzt Zwilling, einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war Thomas auch dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du? Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Also es war so, am Abend der Auferstehung sind die Jünger Jesu zusammen. Und sie schließen sich einsam ins Kämmerle ein, weil sie Angst haben vor den Juden. Und plötzlich, die Türen sind verschlossen, Jesus steht im Raum. Der ist einfach durch die Wand gelaufen. Kann man als Auferstandener. Und er stellt sich in die Mitte und begrüßt sie mit: Friede sei mit euch. Und zeigt ihnen seine Hände, zeigt ihnen seine verletzte Seite. Und die Jünger, die sind fassungslos, die sind voller Freude. Nur Thomas ist nicht da. Es wäre ja mal spannend zu wissen, wo er sich da rumgetrieben hat, was er gerade gemacht hat, wo er war. Leider schweigt die Bibel davon. Das werden wir nie erfahren. Auf jeden Fall hat Thomas das nicht mitgekriegt. Und da steigt jetzt unser Text ein. Vers 24. Und damit sind wir bei einem ersten Punkt. Nämlich: Zweifel sind menschlich. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen und meinen Finger in die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Also die Jünger bezeugen Thomas, was passiert war, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie bezeugen ihm, dass er tatsächlich auferstanden ist. Jesus, der tot war, ist nun der Auferstandene. Und lässt sich Thomas anstecken davon? Nein. Thomas verschließt sich. Er sagt: Wenn ich nicht, Punkt, 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 so werde ich nicht. Und dieses "Ich werde nicht glauben" ist im Griechischen die stärkste Verneinung, die man für ein zukünftiges Geschehen sagen kann. Da gibt es nichts, was krasser ist. Ich werde nicht glauben. Also irgendwie schießt er sich ein Eigentor. Er knallt sich selbst irgendwie die Glaubenstür zu. Und ich habe mir so überlegt, in dem Moment ist Thomas eigentlich kein Zweifler mehr, sondern ein Ungläubiger. Er sagt: Ich werde nicht glauben, solange das und das passiert. Und ich glaube, wir können super davon lernen, weil ich glaube, bei uns schaut es oftmals so aus oder ist es ähnlich, dass wir sagen: Wenn nicht der Brief aus dem Himmel kommt, wo genau draufsteht, was ich zu tun habe, dann mache ich das nicht. Es gibt ein Buch von Adrian Pless, das heißt Tagebuch eines frommen Chaoten. Und da schreibt Adrian Pless in Tagebucheinträgen über den 15. Dezember, dass er sich zum Weihnachtsliedersingen angemeldet hat. Und dann erfährt er, dass parallel dazu James Bond läuft. Und dann fragt er sich: Ist Weihnachtsliedersingen überhaupt so biblisch? Will Gott überhaupt, dass wir Weihnachtslieder singen? Und dann fragt er Gott und prüft ihn und schreibt, ich zitiere: Wenn pünktlich um 9.04 Uhr ein Gnom in einer japanischen Admiralsuniform an meiner Haustür erscheint, dann weiß ich, dass Gott möchte, dass ich Weihnachtslieder singe. 9.05 Uhr, ein Wunder. Keiner hat geklingelt. Damit ist der Fall erledigt. Und Bless wusste, dass Gott nicht will, dass wir Weihnachtslieder singen. Das ist natürlich jetzt zugespitzt und viel zugespitzter als bei Thomas. Aber ich glaube, Jesus findet das nicht gut, wenn wir mit so Zeichenforderungen kommen. Und das sagt er an einer anderen Stelle einem königlichen Beamten in Johannes 4, 48. wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, so glaubt ihr nicht. Und dennoch sehen wir später, er erfüllt Thomas seinen Wunsch. Wenn du zweifelst, dann knall dir nicht die Tür zu. Sag nicht, ich glaube nicht, wenn das und das nicht geschieht. Nicht mit einer Bedingung. Sondern mach dein Herz auf, bleib in einer offenen, wartenden Haltung. Weil Zweifel sind menschlich, die kommen in dieser Welt vor. Aber sie sind auch nicht göttlich. Wir sollen Zweifel ernst nehmen, sollen Antworten darauf suchen, sollen darauf eingehen, aber wir sollten sie nicht als Mitbewohner fröhlich bei uns einziehen lassen. Wir sollten sie nicht etablieren. Und das ist leider heute in manchen Kreisen Standard. Zum Beispiel in meinem Studium, evangelische Theologie, wird es fast schon, oder ich würde sagen, als Notwendigkeit angesehen, an seinem Glauben zu zweifeln. Da wird ein biblischer Glaube, es als bare Münze zu nehmen, was in der Bibel steht, als rückständig angesehen. Ein Glaube an göttliche Wunder ist veraltet. Es sei notwendig, sich davon zu lösen, das zu überwinden und zu erkennen, dass Jesu Wunder, der Großteil seiner Verkündigung, die ganzen Geschichten, seine Auferstehung nicht tatsächlich geschehen ist, sondern nicht historisch sind, sondern nur Geschichten sind, die sich Menschen durch eine Begegnung eines Auferstandenen hatten irgendwie und theologische Aussagen treffen möchten damit, die Trost und Hoffnung vermitteln wollen. Und so der große Theologe Rudolf Bultmann, der große Theologe oder ein bedeutender großer Theologe dieser Bibelkritik, hat gesagt, ich zitiere, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Zitat Ende. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist in der evangelisch-landeskirchlichen Theologie so, aber sonst nirgendwo, dann ist das leider nicht der Fall. Sondern genau das Gleiche durchdringt zunehmend auch die evangelikale Welt. So Begriffe wie Weiterglauben, wir müssen weiterglauben, oder Postevangelikalismus spielen darauf an. Aber Zweifel sind nicht göttlich. Zweifel sind nicht notwendig, um im Glauben zu wachsen. Wir haben ja auch schon gehört, das Erste, was Satan im Paradies sagt, ist, sollte Gott gesagt haben. Also er sät Zweifel. Aber Zweifel sind, genauso wie Krisen, Möglichkeiten zu wachsen. Und damit zurück zum Text und zu einem zweiten Punkt. Wenn du zweifelst, will Jesus dir begegnen. Punkt 2. Jesus begegnet Zweiflern und führt sie zum Glauben. Ist vielleicht ein bisschen nüchtern oder unpersönlich formuliert. Jesus begegnet Thomas und führt ihn zum Glauben. Und Jesus begegnet auch uns und führt uns zum Glauben, wenn wir zweifeln. Vers 26. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen wieder einmal verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und ein Unterpunkt dazu, zu Jesus begegnet Zweiflern und führt sie zum Glauben, ist, Jesus gibt Zuspruch. Friede sei mit dir. Gleicher Ablauf, gleiche Situation wie vor 8 Tagen. Eine Woche später, die Türen sind immer noch zu. Kann man sich fragen, warum? Die Jünger wissen seit 8 Tagen, Jesus ist auferstanden und sperren sich dennoch ängstlich ein. Aber darum geht es jetzt nicht. Jesus kommt rein, stellt sich in die Mitte und begegnet sowohl den ängstlichen Jüngern als auch dem zweifelnden oder ungläubigen Thomas, und zwar mit einem Friedensgruß. Friede sei mit euch. Friede sei mit dir, Thomas. Er sagt nicht, du ungläubiger Trottel, was forderst du mich heraus und bist so unüberlegt, dass du dir selbst so den Glauben raubst, sondern er begegnet ihm mit Freundlichkeit, mit Gnade. Und dann kommt es noch größer. Vers 27, dann wandte er sich Thomas zu, lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und ein weiterer Punkt. Jesus hört dein Zweifelgebet. Vers 27. Jesus hat gehört, was Thomas vor einer Woche gesagt hat, obwohl er nicht dabei war. Er antwortet auf Thomas' Frage. Es gibt Antworten auf Zweifel. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ein weiterer Punkt. Jesus lässt sich auf die Zeichenforderung von Thomas ein. Das war bestimmt ein beschämender Moment für Thomas, wo jetzt vor allen anderen Jesus zu ihm sagt, komm doch her und fühl mal meine Wunden. Also ich glaube, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Und trotzdem war es für Thomas ein Moment, der ihn zu einem ganz besonderen Bekenntnis geführt hat. Thomas sagt, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Und damit ein weiterer Punkt. Jesus ist Gott. Jesus ist ein persönlicher und ein bestimmender Gott. Als Thomas gesehen hat, der Auferstandene hat die Wunden des gekreuzigten Jesus, hat er gewusst, die Person, die da vor mir steht, das ist Gott. Mit einem Mal waren die Zweifel, war der Unglaube weg. Und ich finde es spannend, dass Jesus, der ja einen neuen Auferstehungsleib hat, immer noch die Kreuzigungswunden trägt. Warum hat denn der Auferstandene noch Wunden aus einem alten Leben? Naja, weil es ihn als Gott kennzeichnet. Die Wunden zeigen, dass er tot war. Einer, der Wunden aufweist, die seinen Tod beweisen, der ist Gott. Also wenn jemand zu dir kommt mit einer Sterbeurkunde von sich selber, dann weißt du, dass der tot war. Du kannst das natürlich anzweifeln, dass die Sterbeurkunde gefälscht ist. Und dann sagt er vielleicht, die hat aber der beste Arzt auf der Welt ausgestellt, ich war sicher tot. Gut, Jesu Wunden sind seine Sterbeurkunde, die fälschungssicher war. Als der Soldat Jesus am Kreuz mit dem Speer in die Seite, ins Herz gerammt hat, kam Wasser und Blut raus. Und das hat gezeigt, dass Jesus tatsächlich tot war. Und für Thomas ist die Gleichung klar wie Kloßbrühe. Todeswunden, Sterbeurkunde plus der steht lebendig vor mir, ist gleich, er ist Gott. Er muss Gott sein, weil nur Gott kann jemanden aus den Toten auferwecken. Und er sagt aber nicht nur, du bist Gott, sondern er sagt, du bist mein Gott. Und damit sagt er, du bist mein persönlicher Gott, der für mich am Kreuz gestorben ist und der meine Sünden vergeben hat. Und er sagt, du bist mein Herr. Damit ist für Thomas klar, ab jetzt bist du, Jesus, der Bestimmer in meinem Leben. Nicht mehr ich sage, wo es lang geht, sondern du sagst, wo es lang geht. Und wenn du heute betest, mein Herr und mein Gott, kannst du, wie Thomas gesagt hat, damit sagen, du, Jesus, bist mein persönlicher Gott. Du bist der Schöpfer, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, und doch bist du persönlich für mich am Kreuz gestorben und auferstanden. Und du sollst ab jetzt der Bestimmer über mein Leben sein. Nicht mehr ich sag, wo es lang geht. Nicht mehr ich habe mein Leben in der Hand, sondern du. Und wenn du das noch nie ehrlich in deinem Herzen gebetet hast, dann mach das doch heute. Dann wird Gott dir deinen Müll vergeben, dir ein neues Herz geben und ab jetzt deine Zukunft leiten. Nebenbei angemerkt, für einen Theologen ist das ganz spannend, Jesus nimmt das Bekenntnis an. Und das hat weitreichende Folgen, weil das ist der Beweis dafür, dass Jesus von sich selbst auch sagt, ich bin Gott. Nicht nur Thomas sagt das, sondern er selbst verifiziert sich auch als Gott. Und das heißt, dass wir zu Jesus beten können. Und auch, dass der Vater Gott sich zu seinem Sohn Jesus als Gott bekennt. Ich verdeutliche das noch. Herodes wurde, als er sich in Apostelgeschichte 12 als Gott dargestellt hat, direkt von Gott dafür bestraft, ist tot umgefallen und wurde von Maden zerfressen. Das ist Jesus nicht passiert. Auf der anderen Seite, der Engel in der Offenbarung 19, den Johannes angebetet hat, der sagt sofort, hör auf damit, ich bin nicht Gott, bete nur Gott an. Und das hat Jesus nicht gesagt. Und somit hat er damit klargestellt, dass er Gott ist. Und Gott hat auch klargestellt, Jesus ist Gott. Ein weiterer Punkt und ein letzter Punkt. Vers 29. Zum Schluss sagt nämlich Jesus noch, was direkt für uns heute hier in diesem Raum. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du? Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Im Gegensatz zu Thomas haben wir nicht die Möglichkeit, Jesu Wunden zu betasten. Aber Jesus hat das auf dem Schirm. Es gibt auch mehr Menschen in der Geschichte, in der Kirchengeschichte seitdem, die glauben bzw. geglaubt haben, die Jesus nicht gesehen haben, als welche, die tatsächlich mit ihm damals unterwegs waren. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und jetzt redet er zu uns und sagt, die, die glauben, obwohl sie nicht sehen wie du, Thomas, die sind glücklich zu preisen. Wenn du glaubst, obwohl du nicht siehst, dann darfst du dich freuen, darfst dich glücklich schätzen. Und wenn du Zweifel hast an den Grundwahrheiten des Glaubens, so wie Thomas, zum Beispiel an der wahrhaftigen Auferstehung Jesu, daran, dass dir deine Sünden vergeben sind, dass du ewiges Leben hast, dass du Heilsgewissheit hast, dass dein Leid etwas bewirkt, dann darf ich dir ein paar Bibelstellen zusprechen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hast du deine Sünden bekannt, dann sind sie dir vergeben. Sie sind weg, ausgelöscht. 1. Korinther 15, 3 bis 6, kurz zusammengefasst. Paulus schreibt den Korinthern, ich habe euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden und dass er begraben worden ist und dass er aufgeweckt ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen wurde von Petrus, danach von den Zwölfen und danach von 500 weiteren Brüdern. Also er ist gestorben für unsere Sünden, er ist begraben und wahrhaftig auferstanden und das wird bezeugt von mehr als 500 Augenzeugen. Das kann keine Halluzination gewesen sein. Johannes 6, Vers 47. Wer beständig glaubt, hat das ewige Leben. Wenn du glaubst, hast du ewiges Leben. Du kannst dir deines Heils gewiss sein. Und noch ein: Dein Leiden ist nicht umsonst. Dein Leiden ist nicht vergeblich. 2. Korinther 4, Vers 17 spricht davon, dass Leiden Herrlichkeit schafft. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und Römer 8, Vers 28, alles dient denen zum Besten, die Gott lieben und die nach seinem Ratschluss berufen sind. Bleib mit Zweifeln nicht alleine. Schäm dich nicht dafür, sondern rede darüber mit Geschwistern in der Gemeinde und vor allem mit Jesus. Er verurteilt niemanden, der zu ihm kommt, sondern freut sich immer, wenn wir zu ihm kommen. Und ein letzter Aspekt, er hat für uns gebetet. Zu Petrus sagt er, der Satan hat sich erbeten, euch zu sieben wie Weizen in einem Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und auch im Gebet, was Jesus kurz vor seiner Kreuzigung spricht, Johannes 17, Vers 20, sagt er, ich bitte nicht allein für sie, also für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also für uns. Das sind wir. Jesus tritt für uns ein. Und deshalb müssen wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, sondern dürfen uns auf seine Kraft verlassen. Thomas, der Zweifler. Die zwei Punkte, die wir gesehen haben. Punkt 1, Zweifeln ist menschlich. Zweifel kommen in einer gefallenen Welt vor. Deswegen müssen wir uns dafür nicht schämen. Aber wir sollen sie auch nicht etablieren, nicht als notwendig ansehen. Sondern Antworten suchen, die es Gott sei Dank gibt. Und Punkt 2, Jesus begegnet uns in unseren Zweifeln. In unseren Zweifeln und führt uns zum Glauben. Lob und Preis sei ihm dafür. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um diese Welt zu überwinden, diese Welt mit ihrem Zweifel, diese Welt mit dem Zweifel, den wir haben. Und danke, dass du gekommen bist, um uns zum Glauben zu führen. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass du uns tröstest, wo wir verzagt sind, dass du uns Glauben schenkst, wo wir zweifeln, dass du uns Antworten gibst, wo wir Antworten suchen. Du gibst gerne, du gibst Weisheit, du gibst Antworten und du gibst Glauben. Und dafür danken wir dir. Amen.